Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Es ist ein Tag, der einen Durchbruch in medizinischer Hinsicht bedeuten könnte. Das ist zumindest die Sicht Russlands. Dort wurde der erste Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. In Rekordtempo, aber ohne wichtige wissenschaftliche Zwischenschritte, was außerhalb des Landes Kritik auslöst. Wir berichten und mit dem Russland-Experten Jannis Kluge sprechen wir über die politischen Hintergründe davon. In Belarus bleibt die Lage angespannt. Es wird weiter protestiert, während Kandidatin Svetlana Tichanowskaja, die unterlegene Kandidatin, das Land verlassen hat. Auch darüber berichten wir, ebenso wie über Personalien. Einerseits Olaf Scholz, über dessen Kanzlerkandidatur für die SPD auch heute gesprochen wurde. Und wir sprechen über Joe Biden oder genauer gesagt über seine Vizekandidatin für den Präsidentschaftswahlkampf. Seit wenigen Minuten ist bekannt, dass das die afroamerikanische Senatorin Kamala Harris sein wird. Mehr dazu später in der Sendung. Beginnen wollen wir aber in Russland, wo heute eine aus medizinischer Sicht fast sensationelle Nachricht zu vernehmen war. Denn die Regierung in Moskau hat das getan, worauf fast die ganze Welt eigentlich wartet, nämlich erstmals einen Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. In Russland ist das für viele ein Meilenstein. Allerdings wurden dabei wichtige Standards etwa der Weltgesundheitsorganisation zum Teil ausgelassen. Tilko Gries informiert.
Präsident Putin berät sich mit seinen Ministern wegen der Ansteckungsgefahr seit Monaten fast immer nur auf Distanz. Das Staatsfernsehen zeigt ihn, wie er Videokonferenzen leitet. So war es auch heute. Heute Morgen wurde erstmals in der Welt ein Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus registriert. Ich weiß, dass er hinreichend effektiv ist. Er bildet eine stabile Immunität aus und hat alle notwendigen Überprüfungen durchlaufen. Dass alle Überprüfungen durchlaufen wären, ist eine unbelegte Behauptung. Auch die russische Seite verbirgt nicht, dass der Impfstoff nur die ersten beiden klinischen Testphasen, in denen es um die grundsätzliche Sicherheit und die Dosierung geht, hinter sich hat. Schon in den vergangenen Wochen hatten Mitarbeiter des federführenden staatlichen Gamaleya-Instituts in Moskau angegeben, den Impfstoff an sich selbst ausprobiert zu haben. Wladimir Putin behauptete heute, auch in seiner Familie habe man sich beteiligt. Eine meiner Töchter hat sich geimpft. In diesem Sinne hat sie an einem Experiment teilgenommen. Nach der ersten Spritze hatte sie eine Temperatur von 38 Grad, am nächsten Tag 37 und ein bisschen, und das war es. Sie fühlt sich gut und sie hat eine hohe Zahl von Antikörpern. Dazu seien zwei Impfungen nötig. Welche der beiden Töchter, die 1985 und 1986 geboren wurden, teilnahmen, nannte er nicht. Von ihr selbst gibt es dazu keine Aussage. Wie es ihr also geht, kann von außen nicht überprüft werden. Russlands Gesundheitsminister Murashko nannte weitere Details. Demnach waren neben dem Gamaleya-Institut auch Forschungsbereiche des Verteidigungsministeriums an der Entwicklung des Impfstoffs beteiligt. Schon länger bekannt ist, dass sich Soldaten den Impfstoff spritzen ließen, freiwillig, wie betont wurde. Alle Freiwilligen haben eine große Anzahl von Antikörpern gegen das Coronavirus entwickelt. Bei keinem wurde eine ernsthafte Schwächung des Immunsystems bemerkt. Nun werde die industrielle Serienfertigung vorbereitet. Als Ziel war ausgegeben worden, Ende des Jahres 10 Millionen Impfdosen pro Monat herzustellen. An der hohen Geschwindigkeit und der Verkürzung von sonst üblichen Verfahren wird auch Kritik geübt. Im Großen und Ganzen hat Russland einen experimentellen Impfstoff registriert, der nach Anwendung an einigen Dutzend oder hundert Menschen gezeigt hat, dass er die Rettung vor irgendetwas ist, so der Ökonom Sergei Alexaschenko im Sender Echo Moskwy. Die Impfung wurde an Leuten im Alter von 30 bis 50 gemacht, an den Freiwilligen. Diese Altersgruppe ist nicht Teil der Risikogruppe. Zudem sind die Daten der ersten beiden Testphasen der internationalen Wissenschaftswelt nicht zur Verfügung gestellt worden und es fehlt noch die dritte klinische Phase. Das ist die Phase, in der an einigen 10.000 Probanden die Wirksamkeit eines Impfstoffs untersucht wird. Regt er die Immunsysteme nicht nur von gesunden Erwachsenen, sondern zum Beispiel auch von Älteren, Jüngeren oder Kranken an, Antikörper zu produzieren? Ist die Immunität von Dauer? In dieser Phase scheitern die meisten Impfstoffe. Sie soll in Russland nun innerhalb weniger Wochen durchgeführt werden. Vor allem halten wir es für notwendig, den Impfstoff denen vorzuschlagen, die mit Infizierten umgehen. Das sind Mitarbeiter des Gesundheitssystems und denen, von denen die Gesundheit der Kinder abhängt. Das sind unsere Lehrer. Es ist unklar, ob Mediziner und Lehrer den Impfstoff schon vor Abschluss der dritten klinischen Phase erhalten sollen. Die Impfungen, hieß es heute, sollen grundsätzlich freiwillig bleiben, der Staat trage die Kosten. Genannt wurde auch der Name des neuen Impfstoffs Sputnik V, in Anlehnung an den weltweiten ersten Satelliten, den die Sowjetunion auf seine Umlaufbahn gebracht hatte.
Thilko Gries war das aus Moskau. Die Nachrichten von dort sorgen international nicht wirklich für Begeisterung. Er im Gegenteil, Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer etwa, spricht von einem, Zitat, Experiment an Menschen. Auch das Bundesgesundheitsministerium hat zurückhaltend reagiert. Birte Sünnigsen.
Zur Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit des russischen Impfstoffs sind uns keine Daten bekannt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. In Europa müssen Impfstoffe mehrere Testphasen durchlaufen, bevor sie zugelassen werden. Dabei müssen Forscherinnen und Forscher unter anderem nachweisen, dass der Impfstoff auch tatsächlich wirkt und keine gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen verursacht. Besonders wichtig ist dabei die letzte klinische Testphase, betont das Gesundheitsministerium. Russland hat den Impfstoff aber schon jetzt zugelassen, bevor er die letzte Testphase durchlaufen hat, anders als es sonst international üblich ist. Für das Bundesgesundheitsministerium steht die Sicherheit der Patienten an erster Stelle. Bevor große Teile der Bevölkerung geimpft werden können, müsse erst ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis nachgewiesen werden. Laut Weltgesundheitsorganisation werden zurzeit weltweit 6 mögliche Impfstoffe in der letzten klinischen Phase getestet. Dabei finden Studien mit mehreren tausend Probanden statt.
Birte Sünnigsen. In Russland ist nun also der erste Corona-Impfstoff freigegeben. International wird das kritisch gesehen, mit Verweis auf Missachtung wichtiger wissenschaftlicher Kriterien. Über die politischen Hintergründe der Zulassung haben wir vor der Sendung mit Janis Kluge gesprochen. Er arbeitet in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die erste Frage an ihn lautete, ob das ein neuer Sputnik-Moment für Russland ist.
Ja, ich glaube, das ist, wie Moskau es gerne sehen würde. Es geht für Russland tatsächlich darum, zu zeigen, dass man jetzt auch in der Corona-Pandemie eben international auf Augenhöhe mitspielen kann. Das ist wichtig als Zeichen nach innen für die eigene Bevölkerung, aber auch nach außen gegenüber anderen Staaten, dass man eben auch da etwas zu bieten hat. Und das hat Russland auch schon früher innerhalb dieser Corona-Pandemie begonnen. Wir erinnern uns ja an die Hilfsangebote und Hilfslieferungen, die es gab für Italien, die Vereinigten Staaten und auch Serbien. Das heißt, man hat sehr, sehr früh versucht, eben zu zeigen, in dieser Corona-Pandemie, auch Russland hat hier etwas zu bieten. Dabei geht es eben vor allen Dingen um Imagepflege für Russland, zum Teil vielleicht auch um das Provozieren und Unterminieren, so ein bisschen der Einheit auch des Westens, wenn es dann eben zielgerichtete Angebote an bestimmte Staaten gibt.
Mhm. Ja, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber wenn Sie sagen, Russland würde das gerne als neuen Sputnik-Moment sehen, im Konjunktiv, sehen Sie das dann nicht so? Ist das nicht so?
Nein, ich denke zumindest nach dem, was bekannt ist eben über diesen Impfstoff, kann man sagen, dass das in der Form jetzt in keinem europäischen, also keinem EU-Land zugelassen werden würde. Die Testreihen, zumindest das, was darüber bekannt ist, waren eben extrem klein. Es waren eben nur 38 Freiwillige, die daran teilgenommen haben. Und es gab dann so eine kombinierte Phase 1, Phase 2, also deutlich reduzierte Tests, nicht vergleichbar mit dem, was eben bei den anderen jetzt führenden Impfstoffprogrammen weltweit durchgeführt wird. Und ich denke, aus Moskauer Sicht ist das eben eine gewisse Risikoabwägung, die eben getroffen wird. Und man hat sich dann eben hier entschieden, sicher auch aus politischen Motiven, dass der Impfstoff eben zugelassen wird, obwohl er noch nicht dieses Niveau an erwiesener Sicherheit hat, wie es vielleicht Impfstoffe haben müssen, um in der EU oder in den Vereinigten Staaten zugelassen zu werden.
Ja, und nun ist ja auch Wladimir Putin, der Präsident, ja nicht als irrationaler Politiker bekannt. Das heißt, wie groß ist das Risiko, dass er da bereit ist einzugehen?
Ja, das lässt sich natürlich aus Laiensicht schwer beurteilen, also als medizinischer Laie. Aber man konnte auch schon in den letzten Wochen sehen, dass man eben in Russland bereit ist, ein Risiko einzugehen. In Bezug auf Corona, so hat man beispielsweise schon sehr früh, eben Ende Juni, die Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg eben durchgeführt, obwohl da eben noch ja, viele tausend Neuinfektionen pro Tag registriert wurden. Man hat dann Anfang Juli auch eine landesweite Abstimmung durchgeführt. Auch da noch, während Corona eigentlich noch im vollen Gange war, ist es ja weiterhin mit rund 5000 Fällen am Tag in Russland. Das heißt, man hat gezeigt, wenn es darum geht, politische Ziele zu verfolgen, wie eben diese Demonstration, wir können diese Parade abhalten, wir können eben dieses Referendum, diese Abstimmung durchführen, dass man eben dann auch immer bereit war, diese gesundheitlichen Risiken einzugehen. Und ich denke, dass wir hier da die Fortsetzung davon sehen.
Wer lässt sich von so etwas beeindrucken, außerhalb Russlands?
Naja, ich kann mir vorstellen, dass es in einigen Ländern vielleicht die Abwägung gibt. Ja, es ist eigentlich ist ein ungeprüfter Impfstoff. Ist das das größte Risiko oder ist Corona das größte Risiko? Wie gesagt, da kann ich leider keine Abwägung treffen, aber das könnte sein. Ja, das ist vor allen Dingen in Schwellen- und Entwicklungsländern eben als interessantes Angebot wahrgenommen wird. Wie gesagt, ich denke für uns, für europäische Staaten ist das natürlich kein Mittel, was hier registriert werden könnte. Es ist natürlich dann auch die Frage, ob Russland überhaupt in der Lage ist, irgendwen damit zu versorgen. Der Industrie- und Handelsminister hat zuletzt von einigen hunderttausend Dosen, die man pro Monat herstellen möchte, gesprochen. Und da sieht man, dass es eben das natürlich noch lange nicht reichen würde, um innerhalb Russlands alleine eine Immunität herzustellen. Auch wenn dort jetzt eben versucht wird, Produktionsstätten aufzubauen. Man müsste also mit internationalen Partnern kooperieren, um wirklich Impfstoff in großem Stile herzustellen. Ob das klappt, ist aktuell noch unsicher. Das heißt, momentan sieht es eher so aus, als ob dieser Impfstoff eben dann gezielt an einige Personengruppen in Russland verteilt werden wird, wie etwa medizinisches Personal oder Lehrer. Und dass das eben im Oktober beginnt, aber dass die Corona-Krise damit in Russland noch nicht zu Ende geht und man auch nicht die Möglichkeit hat, das jetzt dafür zu sorgen, dass es eben in anderen Ländern zu Ende geht.
Und wenn wir nochmal kurz zurückblicken auf Sputnik, auf den Satelliten, da könnte man ja schon sagen, die russische Wissenschaft, die wurde ja schon mal unterschätzt. Könnte das jetzt wieder so sein und könnte das im positiven Sinne trotzdem einen Schub für die Forschung weltweit insgesamt bedeuten?
Aus meiner Sicht ist das nicht der Fall. Ich denke, dass diese Episode oder dieser aktuelle Sputnik-Moment uns eher etwas über die aktuelle politische Führung in Russland verrät und vielleicht weniger über die russische Wissenschaft. Denn im Gegensatz zu diesem eben damaligen Sputnik ist es aktuell offenbar, zumindest nach dem, was bekannt ist, ja nicht ein wissenschaftlicher Durchbruch, der erzielt worden ist, sondern vor allen Dingen eine regulatorische Entscheidung, dass man diesen Impfstoff jetzt schon zulässt. Diese regulatorische Entscheidung könnte man natürlich auch in anderen Staaten treffen, aber man tut es nicht. Man tut es auch aus guten Gründen nicht, aufgrund von Sicherheitsbedenken. Und insofern zeigt es eben, wozu Moskau heute bereit ist, eben um das eigene internationale Image aufzupolieren, um vielleicht auch die Corona-Pandemie im eigenen Land zumindest ein Stück weit unter Kontrolle zu bekommen. Aber es ist eben in diesem Fall kein wissenschaftlicher Durchbruch, der vergleichbar wäre mit dem Satellitenprogramm damals.
Der Osteuropa-Experte Jannis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir bleiben thematisch in Russland, denn neben der wissenschaftlichen Thematik stand dort heute auch die Außenpolitik im Fokus. Die wird in Zeiten von Corona derzeit wieder öfter im Rahmen von persönlichen Treffen praktiziert. Und im Verhältnis Russlands zu Deutschland gibt es vieles zu besprechen, was auch beim Besuch von Außenminister Heiko Maas in Moskau herauskam. Und das hat Christina Nagel für uns beobachtet.
Nicht immer ist es bei Begegnungen zwischen dem deutschen und dem russischen Außenminister harmonisch zugegangen. Dieses Treffen aber war beiden wichtig, das war zu spüren. Er sei sehr froh, erklärte Russlands Außenminister Sergei Lavrov, dass man ganz offen auch über kontroverse Themen habe sprechen können. Und zwar ganz anders als zu den Hochzeiten von Corona, nicht per Videoschalte, sondern direkt. Einfach weil Deutschland und wir Partner und gute Freunde sind und wir nicht wollen, dass diese Zusammenarbeit von irgendetwas überschattet wird. Schatten hatte es zuletzt im deutsch-russischen Verhältnis allerdings mehr als Licht gegeben. Der Mord im kleinen Tiergarten in Berlin, so Außenminister Maas, habe das Verhältnis belastet. Auch der Verdacht, dass Russland hinter den Hackerangriffen auf den Bundestag stehen könnte, wiegt schwer.
Dort, wo es Klärungsbedarf gibt, ist es gut, das offene Wort zu suchen. So haben wir das auch in der Vergangenheit immer gehandhabt. Und deshalb habe ich auch noch einmal deutlich gemacht, dass wir die Sicherheit der Menschen in Deutschland online wie offline ohne Kompromisse schützen werden.
Schützen, in diesem Punkt sind sich beide einig, werde man aber auf jeden Fall gemeinsame Projekte wie die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Russlands Außenminister Sergej Lavrov kritisierte den beispiellosen Sanktionsdruck seitens der Vereinigten Staaten. Die Teilnehmer des Projektes Nord Stream 2, einschließlich der russischen, deutschen und anderen Teilnehmer, sind trotzdem fest entschlossen, dieses Projekt zu vollenden. Und wie ich es sehe, gibt es gute Gründe zu glauben, dass es in der nächsten Zeit auch vollendet wird. Noch lange nicht am Ziel ist man mit Blick auf die Krisen und Konflikte in der Welt, angefangen bei Libyen über Syrien bis hin zur Ostukraine. Hier will man trotz aller Hindernisse und Differenzen weiter an politischen Lösungen arbeiten. Auch Belarus kam heute natürlich zur Sprache. Außenminister Maas forderte die umgehende Freilassung friedlicher Demonstranten und Journalisten. Angesichts der Lage im Land müsse die Europäische Union über das Wiederinkraftsetzen von Sanktionen nachdenken.
Und dies dann auch sehr zügig.
Heiko Maas im Beitrag von Christina Nagel. Sanktionen gegen Minsk erwägt die EU jetzt auch offiziell, zumindest laut dem Außenbeauftragten Borrell. Was uns zum nächsten Thema führt, denn in Belarus wollen sich viele Menschen weiter nicht mit dem offiziellen Ergebnis der Präsidentschaftswahl zufrieden geben. Das tun sie unter anderem in Form von Streiks, wobei parallel die Gegenkandidatin von Präsident Lukaschenka vor Ort keine Unterstützung mehr leisten kann. Sie ist mittlerweile im Ausland, ganz offenbar auf Druck von belarussischen Behörden hin. Florian Kellermann fasst zusammen.
Die wichtigste Gegenkandidatin des amtierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko war mutmaßlich unter Druck gesetzt worden, bevor sie das Land verließ. Svetlana Tichanowskaja habe keine andere Wahl gehabt, heißt es aus ihrem Umfeld. Ihre Mitstreiterin Maria Kolesnikova sagte heute dem russischen Fernsehsender Dozhd: Ich war Zeugin des Vorgangs. Sie wollte ihren Protest gegen das offizielle Wahlergebnis einreichen im Büro der Leiterin der Wahlkommission. Diese verließ jedoch das Büro und zwei Funktionäre traten ein. 3 Stunden war Svetlana Tichanowskaja mit ihnen in dem Raum. Was dort passiert ist, wissen wir nicht. Das Ergebnis sind die beiden Videos von ihr, die veröffentlicht wurden. Das belarussische Regime hat ein wichtiges Druckmittel gegen die Oppositionskandidatin. Ihr Mann, der Internetblogger Sergej Tichanowski, befindet sich aus politischen Gründen in Haft. Ihm droht eine jahrelange Haftstrafe. Svetlana Tichanowskaja hält sich in Litauen auf, wie das dortige Außenministerium heute Morgen mitteilte. In der einen Videobotschaft, die sehr emotional gehalten ist, bittet sie um Verständnis für ihre Flucht. Viele werden mich verstehen, viele werden mich aber auch verurteilen oder sogar hassen. Gott gebe, dass Sie nie vor der Wahl stehen, vor der ich gestanden habe. In der anderen Botschaft liest sie monoton vom Blatt ab und bittet die Bürger, die Proteste einzustellen. Diese Botschaft wurde mutmaßlich noch in Minsk aufgenommen, als sie sich in der Gewalt des Geheimdienstes befand. Erst heute Nacht wird sich zeigen, ob die Flucht der wichtigsten Oppositionskandidatin die Proteste schwächt. Bisher allerdings deutet nichts darauf hin. Denn der Widerstand der Menschen legt das Land zunehmend lahm, immer stärker auch tagsüber. Zahlreiche Mitarbeiter von staatlichen Unternehmen sind heute dem Streikaufruf der Opposition gefolgt. Vielerorts sammelten sie sich vor den Fabriken. Die Mitarbeiter stellten vor allem politische Forderungen, berichten unabhängige Medien. Insbesondere keine Gewalt gegen friedliche Demonstrierende mehr und die Freilassung der politischen Gefangenen. Der frühere belarussische Oppositionelle Andrei Sannikov sagte dem russischen Fernsehsender Dozhd: Das ist ein neuer Schritt, eine neue Etappe des Protests. Und dieser Streik kann sehr wichtig werden. Die offiziellen Gewerkschaften sind korrupt und von der Staatsmacht ausgehalten. Die Streiks sollten zu neuen Gewerkschaften führen, die sich der demokratischen Bewegung anschließen und die ein wichtiger Teil des Staates werden. Eines neuen Staates, der den Namen Republik Belarus verdient. Auch der öffentliche Nahverkehr in Minsk funktioniert wegen Protestaktionen nur noch eingeschränkt. Die Fahrer von Trolleybussen verweigerten zeitweise die Arbeit. Einer ihrer Kollegen war bei den Protesten in der Nacht verletzt worden. Auch private Unternehmen und Banken können nur eingeschränkt arbeiten, weil nach wie vor immer wieder das Internet gestört ist. Regierungsgegner gehen davon aus, dass dafür die Staatsmacht verantwortlich ist. Sie wolle verhindern, dass die Protestierenden ihr Vorgehen koordinieren können.
Unser Osteuropa-Korrespondent Florian Kellermann berichtete und in wenigen Augenblicken wird es 23.30 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten an dieser Stelle und beginnen mit Spanien, wo die Corona-Infektionen weiter deutlich steigen. Und das hat jetzt auch für Urlauber aus Deutschland weitere Konsequenzen. Angela Ulrich.
Es gibt erneut hohe Infektionszahlen, warnt das Berliner Außenamt, und das jetzt auch in Spaniens Hauptstadt Madrid und im Baskenland. Zuletzt hatten sich dort mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohner im Schnitt in den letzten 7 Tagen angesteckt. Grund für das Berliner Robert-Koch-Institut, die Regionen zu Risikogebieten zu erklären. Schon seit Ende Juli rät das Auswärtige Amt von nicht notwendigen Reisen auch in andere spanische Gegenden ab, darunter Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava. Auch Aragon und Navarra sind betroffen. Madrid war schon einmal Corona-Hotspot zu Beginn der Krise. Jetzt kehrt das Virus mit Macht zurück. Für Urlaubsheimkehrer heißt das, sie müssen bei der Einreise nach Deutschland einen Corona-Test machen und das Ergebnis in Quarantäne abwarten. Dieser Test ist kostenlos. Wer sich nicht testen lässt, muss verpflichtend eine längere Quarantäne absolvieren.
Griechenland und die Türkei streiten sich schon länger um Zugang zu Bodenschätzen im Mittelmeer. Der Ton wird jetzt schärfer. Karin Senz.
Außenminister Cavusoglu sagte bei einer Pressekonferenz, die Türkei werde ihre Rechte im östlichen Mittelmeer aufs Äußerste verteidigen und keine Zugeständnisse machen. Griechenland sei schuld daran, dass der Konflikt um die Bodenschätze wieder aufflamme. Aktueller Grund ist das türkische Forschungsschiff Oduchase. Es ist im Moment zwischen Kreta und Zypern für seismische Untersuchungen unterwegs, laut Ankara für knapp 2 Wochen. Allerdings reklamiert Griechenland das Gebiet als seine Wirtschaftszone. Kriegsschiffe beider Länder sollen sich in der Region aufhalten. Athen hat in Brüssel eine Sondersitzung der EU-Außenminister beantragt. Das sei möglich, erklärte ein Kommissionssprecher, wenn alle Mitgliedstaaten zustimmen. Allerdings verwies er darauf, dass in rund 2 Wochen schon ein Treffen der EU-Außenminister in Berlin geplant ist. Der türkische Präsident Erdogan hatte gestern zum Dialog zwischen den betroffenen Ländern am Mittelmeer aufgerufen. Die Türkei fühlt sich bei der Aufteilung der Gebiete mit Bodenschätzen wie Erdgas durch mehrere griechische Abkommen mit anderen Ländern übergangen. Ankara selbst hatte im Herbst ein Seerechtsabkommen mit Libyen getroffen.
Die deutsch-russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist in Europa hoch umstritten. Einer der Geldgeber, der Energiekonzern Uniper aus Düsseldorf, hält ein Scheitern für möglich, warnt aber auch gleichzeitig vor finanziellen Risiken für Beteiligte. Jörg Marksteiner.
Noch sei kein Drohbrief aus den USA eingetroffen, sagte Uniper-Chef Andreas Schierenbeck. Aber natürlich betrachte man die Entwicklung und die verschärften US-Sanktionen gegen das Pipeline-Projekt mit Sorge. Der Düsseldorfer Energiekonzern, hervorgegangen aus dem Multi-E.ON, ist zwar nicht direkt am Bau der Gasleitung beteiligt, mit rund 950 Millionen Euro gehört Uniper aber zu den europäischen Finanziers der Unterwassergasleitung von Russland nach Greifswald. Scheitert das Projekt, müsste Uniper das Geld wohl abschreiben. Doch das sei nur ein Worst-Case-Szenario, hieß es heute bei Uniper, ein Risiko, das man nicht ausschließen könne und deswegen habe man es im Geschäftsbericht auch erwähnen müssen. Stand heute gehe man aber davon aus, dass die Pipeline trotz des Drucks von US-Seite fertig gebaut und auch Gas transportieren wird. Schließlich fehlten nur noch 150 Kilometer der insgesamt 2460 Kilometer langen Verbindung. Uniper selbst geht bislang davon aus, als reiner Geldgeber von direkten US-Sanktionen verschont zu bleiben. Schließlich habe man die Summe bereits im März überwiesen, das entsprechende US-Gesetz sei aber erst Mitte Juli verschärft worden.
Jörg Marksteiner berichtete und wir schauen auf den Tag an der Frankfurter Börse. Viktor Goitker fasst das für uns zusammen.
Man hätte meinen können, die Börsianer sind im August alle in den Sommerferien, denn seit Anfang des Monats, da ging es an der Börse nicht vor und nicht zurück. Heute Morgen dann aber ist wieder Bewegung im Spiel. Der DAX schießt nach Handelseröffnung in die Höhe und erklimmt am Mittag zeitweise sogar die magische 13.000-Punkte-Marke. Der Grund? Überraschend positive Autoabsatzzahlen aus China. Und das kommt bei den Autobauern hierzulande an. BMW und Volkswagen mehr als 5% im Plus, Daimler plus 3%. Dazu kamen dann noch hoffnungsvolle Konjunktureinschätzungen. Das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung befragt nämlich turnusmäßig Finanzprofis. Und die glauben an eine aufgehellte Wirtschaftslage in den kommenden Monaten. Das kommt an der Börse an. Der DAX schließt 2% im Plus bei 12.950 Punkten. Eine Frage aber bleibt: Sind die Finanzprofis in ihren Einschätzungen vielleicht zu optimistisch? Weil die Börsen schon wieder aufgerauscht sind, während viele Unternehmen eigentlich noch darben. Das hat sich heute mancher gefragt. Die Anleger drängen solche Gedanken aber schnell weg und schnallen sogar ihre Sicherheitsgurte ab. Manche setzen neben Aktien ja auch auf den vermeintlich sicheren Hafen Gold. Doch Sicherheit war heute an der Börse nicht gefragt. Der Goldpreis kracht förmlich nach unten, -5%. Er sinkt wieder unter die Marke von $2000 je Feinunze. An der Börse war heute Risiko angesagt.
Der Börsenbericht von Viktor Goitka aus Frankfurt. In den USA ist der Wahlkampf eigentlich schon längst im Gange, wegen der Pandemie aber dann doch stark eingeschränkt nach wie vor. Vor allem Donald Trumps Herausforderer Joe Biden war bisher praktisch nur virtuell tätig. Jetzt geht er aber personell in die Offensive. Seit etwa einer Stunde ist offiziell bekannt, wer im Fall seines Sieges Vizepräsidentin werden würde. Thilo Kössler jetzt live für uns in Washington. Die Wahl ist auf Kamala Harris gefallen. Wofür steht sie politisch?
Sie ist Senatorin aus Kalifornien. Sie galt in der Suche, die jetzt wirklich wochenlang angedauert hat, zuletzt als Favoritin. Sie war Justizministerin dort. Sie war auch Präsidentschaftskandidatin, deren Wahlkampf allerdings nicht so recht gezündet hat. Sie ist relativ früh ausgeschieden. Sie hat als Senatorin viel, viel politische Erfahrung. Sie galt als eine gefürchtete Interviewerin, zum Beispiel bei der Anhörung von Brett Kavanaugh, dem Richter am Supreme Court. Sie ist die Tochter eines schwarzen Jamaikaners und einer Inderin. Das könnte die schwarzen Wähler mobilisieren und es gilt auch als Brückenschlag in diesen aufgewühlten Black Lives Matter Zeiten. Sie hat ein Handicap. Sie war als Justizministerin eine Vertreterin der harten Linie bei der Strafverfolgung. Das sieht die Black Lives Matter Bewegung sehr kritisch, aber sie kann eben von den Republikanern nicht als jemand abqualifiziert werden, die als Frau zu weich im Umgang mit der Kriminalität gewesen ist.
Was war dann also aus Sicht Joe Bidens ausschlaggebend, um die Wahl auf sie zu werfen?
Joe Biden hat angeblich weniger auf übergeordnete politische Aspekte geachtet, auf geografische oder demografische Aspekte. Er hat die Wahl offenbar sehr, sehr stark nach persönlichen Aspekten getroffen. Er weiß, dass die Kandidatin für die Vizepräsidentschaft nicht wahlentscheidend ist. Man wählt einen Präsidenten, nicht die Vizepräsidentin. Aber ganz abgesehen davon, Biden hat sicherlich in Erinnerung gehabt, wer mit Barack Obama 8 Jahre lang zusammengearbeitet hat als Vizepräsident. Und er sucht wohl so was wie eine Neuauflage dieser vertrauensvollen, dieser harmonischen Zusammenarbeit. Eric Garcetti, er ist Bürgermeister in Los Angeles. Er war in diesem vierköpfigen Gremium, das die insgesamt 13 Kandidatinnen für diesen Posten auf Herz und Nieren geprüft hat. Eric Garcetti hat der Washington Post gesagt, er suchte die Frau, die ihm den besten Rat geben kann, bevor er seine Entscheidung trifft, die ihm in allen politischen und administrativen Fragen ein guter Ansprechpartner ist, die er ebenso bedenkenlos in den Kongress wie in jede Hauptstadt der Welt schicken kann.
He's looking for that woman who can give him the best advice before the biggest decisions, who can really be his partner and who can be deployed, whether it's on Capitol Hill or to a foreign capital.
Also einmal abgesehen davon, dass Kamala Harris eine unglaublich kluge Frau ist, die aufgefallen ist eben mit ihren Interviews. Es waren natürlich politische Aspekte beteiligt. Sie ist die erste Woman of Color, die für diesen Posten vorgeschlagen wird. Insofern hat diese Nominierung wirklich eine historische Dimension.
Sie haben es schon angedeutet, die Stärken und Schwächen kurz skizziert von ihr. Vielleicht noch ganz kurz, was bedeutet das jetzt für den Wahlkampf von Joe Biden? Ist sie eine Verstärkung für ihn?
Ich glaube unbedingt, dass sie eine große Verstärkung ist. Und es ist eine Entscheidung dann eben doch von ganz großer Tragweite, anders als bei Nominierungen für die Vizepräsidentschaft sonst. Joe Biden ist 77, er wird vermutlich nur eine Amtszeit machen. Eine Vizepräsidentin könnte sich dann warm laufen, um zu kandidieren. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass er aus irgendwelchen Gründen vorher aufhören muss. Dann wird diese Kandidatin ins Oval Office als seine Nachfolgerin einziehen. Dann hätten die USA zum ersten Mal eine schwarze Präsidentin.
Informationen live aus Washington von unserem Korrespondenten Thilo Kössler. Besten Dank. Wir schauen in den Libanon. Dort stand die Hauptstadt Beirut vor genau einer Woche noch in Flammen. Die sind zwar mittlerweile gelöscht, doch die enormen Schäden nach der verheerenden Explosion im Hafen, die sind natürlich geblieben. Und es wird außerdem noch nach Vermissten gesucht, immer noch. Was bleibt, ist außerdem auch die Wut vieler Menschen gegenüber der Regierung, die zwar mittlerweile zurückgetreten ist. Trotzdem bleibt die Frage nach der politischen Zukunft des Landes weiter unbeantwortet. Carsten Kühntop.
Die Regierung von Ministerpräsident Hassan Diab ist das erste politische Opfer des Explosionsunglücks. Doch die enorme Wut vieler Libanesen auf die herrschende Klasse hat sich wegen des Regierungsrücktritts offenbar nicht gelegt. Hind, 27, eilte gestern Abend zu neuen Protesten in die Beiruter Innenstadt, eine Skibrille im Gesicht zum Schutz gegen das Tränengas der Sicherheitskräfte. Der Rücktritt der Regierung ist nicht genug für uns. Denn wir wollen, dass die Leute, die für die Explosion verantwortlich sind und für all das, was in den vergangenen 30 Jahren passiert ist, zur Rechenschaft gezogen werden. Erst dann werden wir zufrieden sein. Ob der Libanon eine Regierung hat oder nicht, das merkt man nicht. Dieser Witz hat zwar einen sehr langen Bart, aber einen wahren Kern. Eine Passantin in Beirut: Je mehr von ihnen abtreten, umso besser. Denn Leere ist besser, als jemanden an der Macht zu haben, der nichts tut. Als Ministerpräsident Hassan Diab gestern Abend den Rücktritt seiner Regierung mitteilte, beteuerte er, ein entschlossener Kämpfer gegen die weit verbreitete Korruption im Land zu sein. Allerdings sei das Problem größer als alles andere. Ich hatte schon früher gesagt, dass das System der Korruption in allen Bereichen der Regierung verwurzelt ist. Aber ich habe herausgefunden, dass das System größer als der Staat ist und dass die Regierung von ihm gefesselt wurde und sich ihm nicht in den Weg stellen oder das System beseitigen kann. Für Diab möglicherweise unangenehm? Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, dass er vor den verheerenden Folgen einer Explosion im Hafen gewarnt worden sei. Am 20. Juli hätten Sicherheitsexperten Diab und den Staatspräsidenten auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die von dem im Hafen gelagerten Ammoniumnitrat ausgehe. Ein Mitarbeiter des Ministerpräsidenten erklärte dazu, die Warnung sei tatsächlich an jenem Tag eingegangen. Innerhalb von 48 Stunden habe man sie an den obersten Verteidigungsrat weitergeleitet und um einen Rat gebeten. Anders als die Vorgängerregierungen habe das Kabinett Diab also zügig gehandelt. 15 Tage nach der Sicherheitswarnung flog das Ammoniumnitrat in die Luft. Diabs Regierung bleibt nun übergangsweise im Amt, bis eine neue gebildet worden ist. Der Analyst Hareth Suleiman glaubt, dass es die öffentliche Meinung ist, die jetzt die Ereignisse treibt. Suleiman im Sender Sky News: Es ist die Straße, die den Rücktritt von Hassan Diab und der Regierung erzwungen hat. Und sie hat vorgezogene Neuwahlen auf die Agenda gesetzt. Und die Straße wird auch eine Untersuchung der Detonation mit transparenter internationaler Hilfe erzwingen.
Der Zeitpunkt war gestern zumindest für viele überraschend. Die SPD ist nun aber vorgeprescht. Sie hat ihren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Auch heute bestimmte Olaf Scholz, der Finanzminister, die politischen Diskussionen in Berlin. Zum einen bei möglichen Koalitionspartnern auf der linken Seite, aber auch in der Partei selbst weiterhin. Frank Kapellan schildert diese Debatte.
Sie ahnt, dass es ein Fehler war, öffentlich eine Koalition der SPD unter einem grünen Kanzler anzubieten, ausgerechnet am Abend vor der Präsentation von Olaf Scholz. Der tritt natürlich erst einmal an, um zu regieren als Kanzler. Parteichefin Saskia Esken müht sich daher, im Morgenmagazin die Dinge zu relativieren. Die SPD als Juniorpartner in einem Linksbündnis? Vorstellbar?
Das war nicht die Frage, sondern die Frage war tatsächlich, geht es beim Eingehen einer Regierungskoalition eigentlich um Eitelkeiten oder geht es um die Sache?
Tatsächlich war die Frage am Sonntag im ARD-Sommerinterview allerdings wenig missverständlich, ebenso wie die Antwort der einstigen Scholz-Kritikerin Esken.
Im Moment liegen aber die Grünen deutlich vor der SPD. Hm. Würden Sie in so ein Bündnis auch unter einem grünen Kanzler oder Kanzlerin gehen?
Da geht es nicht um Eitelkeiten, sondern es geht darum, gute Politik für die Menschen im Land zu machen. Und da ist die SPD auch bereit dazu.
Vorausschauend hat Saskia Esken um Vertrauen und Verständnis gebeten bei all jenen, die ihren Schwenk zu Olaf Scholz nicht mitgehen wollen. Nolaf heißt es aus der Juso-Ecke schon seit geraumer Zeit im Netz. Der noch Nachwuchschef Kevin Kühnert muss sehen, dass die Sache nicht aus dem Ruder läuft. Nach der No-GroKo-Kampagne jetzt eine No-Olaf-Aktion. Das wäre das Letzte, was die SPD nun gebrauchen könnte. Der stellvertretende Parteivorsitzende versucht, Brücken zu bauen. Ja, die Jusos hätten es oft nicht leicht gehabt mit ihren Genossen, beklagt der 31-jährige Kandidat für den Bundestag. Aber trotzdem, seien sie doch alle gerne dabei geblieben.
Weil wir darin geglaubt haben, dass diese Partei bei allen Rückschlägen und Enttäuschungen, die man auch mal erlitten hat, eine veränderbare Partei ist, dass sie lernfähig ist, dass die Menschen, die in ihr arbeiten, lernfähig sind.
Lernfähigkeit attestiert er also seiner SPD und irgendwie auch dem frisch gekürten Kanzlerkandidaten. Der sei eben anders als Peer Steinbrück etwa, und werde schon dafür sorgen, linke Politik auch umzusetzen.
Ich erinnere mich an Wahlkämpfe, in denen haben sich Kanzlerkandidaten der SPD Beinfreiheit von ihrer Partei erbeten und damit ganz unverhohlen gesagt, dass eigentlich sie selber das Programm zu bestimmen haben und die innerparteiliche Demokratie im Zweifel auch hinten anstehen muss. Wir haben Wahlkämpfe gemacht, wo wir uns gegen eine Mehrwertsteuererhöhung gewehrt haben und am Ende eine noch größere mitgetragen haben, als es die politische Konkurrenz im Wahlkampf gefordert hatte.
Kevin Kühnert redet ohne Punkt und Komma, spricht frei. Mit seinem Auftritt dokumentiert er einmal mehr sein Gewicht in der Partei. Vor 8 Monaten hätte ich anders über Scholz als Kanzlerkandidat gedacht, sagt er noch. Seither aber ist viel passiert. Für Scholz ist die Beinfreiheit sicher sehr begrenzt. Trotzdem ist er mit sich selbst im Reinen. Nein, er fühle sich nicht benutzt, weil seine Partei ihn nicht als Vorsitzenden wollte. Nun sehr wohl, aber als Kanzlerkandidat mit schwierigster Ausgangsposition.
Das ist wichtig, dass die SPD geschlossen handelt, alle auch mit ihrer Geschlossenheit und Einigkeit überrascht und sich hinter dem Kandidaten versammelt. Und so wird es jetzt sein.
Im Deutschlandfunk stellt dann auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich die Einigkeit der Partei in den Vordergrund. Der Vizekanzler ist der Richtige, wir stehen alle hinter ihm.
Alle hat doch Olaf Scholz überrascht, mit welcher Konzentration, mit welcher Erfahrung, aber auch mit welcher Stärke er antritt. Und ich habe überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass er diesen langen Atem auch bis zur Bundestagswahl hat.
Und das Linksbündnis, kann Scholz wirklich mit der Linkspartei? Will die überhaupt mit den Genossen? Ebenfalls gegenüber unserem Sender betont deren Co-Chefin Katja Kipping, abwarten. Erstmal sehen, was Olaf Scholz wirklich anbietet.
Ich gestehe auch ihm zu, dass er sich inhaltlich neu orientiert. Entscheidend ist für uns die inhaltliche Ausrichtung. Da werden wir uns nichts schenken.
Die Debatte, die über die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz, die weiterging heute, zusammengestellt von Frank Capellan. Der Staat ist nicht der bessere Unternehmer, das ist oft von Politikern zu hören, auch in der Bundesregierung. Angesichts der Corona-Pandemie hilft der Bund trotzdem großzügig nach. Mit 9 Milliarden Euro wird er die Lufthansa unterstützt. Jetzt ist herausgekommen, dass noch 14 weitere Konzerne um Staatshilfe bitten. Welche, das ist noch nicht offiziell bekannt. Nadine Lindner.
Es sind 14 Unternehmen, die ausdrücklich Bedarf an einer Rekapitalisierung angezeigt haben. Das schreibt der Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nussbaum in einer kurzen Antwort an die grüne Wirtschaftspolitikerin Katharina Dröge. Das Handelsblatt hatte zuerst darüber berichtet. Das Schreiben, das knapp 2 Seiten umfasst und auch dem Deutschlandfunk vorliegt, stammt vom 6. August. Für die grüne Katharina Dröge bedeutet die Zahl von 14 Unternehmensanfragen nichts Gutes.
Also aus meiner Sicht sind 14 Unternehmen, die wirklich Bedarf darin haben, dass der Staat sich in irgendeiner Form an ihnen direkt beteiligt, eine hohe Zahl. Das zeigt schon, dass wir in einer sehr ernsten Wirtschaftskrise sind und dass da eine außergewöhnlich hohe Zahl an Unternehmen tatsächlich in so einer schwerwiegenden Situation sind, dass sie den Einstieg des Staates dann vielleicht auch als letzte Rettungsmaßnahme erachten.
Grundsätzlich kann der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF, auf 2 Arten helfen. Er kann Kredite garantieren und er kann Unternehmensanteile erwerben, um so Firmen zu rekapitalisieren. Bei den 14 anfragenden Unternehmen geht es genau darum. Die spannende Frage, um wen genau es bei den 14 Interessenten für Staatshilfen geht, hütet das Wirtschaftsministerium wie ein Staatsgeheimnis.
Ja, also die Bundesregierung ist sehr zögerlich damit, uns Informationen zur Verfügung zu stellen. Ich hätte so ein bisschen erwartet, dass sie den Bundestag auch proaktiv darüber informiert, dass es diese 14 Unternehmen gibt. Auch auf die Frage, wie weit man in der Prüfung ist, antwortet die Bundesregierung ja tatsächlich sehr vage. Ich kann verstehen, dass sie am Anfang einer Prüfung die Namen der Unternehmen nicht nennen will, weil es ja tatsächlich dann auch um Geschäftsgeheimnisse geht und das Unternehmen vielleicht auch nicht möchte am Anfang, dass diese Diskussion so in der großen Öffentlichkeit geführt wird. Aber etwas stärker den Bundestag damit einzubeziehen, finde ich, wenn es um so viel Steuergeld geht, schon richtig.
FDP-Fraktionsvize Michael Theurer hält die 14 Anfragen zwar für derzeit überschaubar, warnt aber.
Naja, die 14 sind nur der Auftakt. Und es gibt Warnungen, dass es eine Insolvenzwelle gibt. Und vor dem Hintergrund rechne ich mit einem regelrechten Ansturm auf Staatsmittel.
Insgesamt liegen dem Wirtschaftsministerium, so das Schreiben, 60 Interessensbekundungen für eine Unterstützung aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds vor. Bei den anderen geht es, so das Schreiben, jedoch um Unterstützung durch Kredite. Die Bundesregierung hatte Ende März den Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit 60 Milliarden Euro aufgelegt, mit dem Ziel, Unternehmen vor den Auswirkungen der Corona-Krise zu schützen. Vor einem Monat hat auch die EU-Kommission dem Vorhaben zugestimmt. Der Fonds richtet sich vor allem an Konzerne und größere Mittelständler. Der bislang bekannteste Fall der Staatshilfe ist die Lufthansa, die nun zu 20% im Bund gehört. Die Hilfen betrugen zudem 9 Milliarden Euro. 3 Milliarden Euro kamen von der staatlichen Förderbank KfW und 6 Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Sowohl die grüne Dröge als auch der liberale Theurer warnen grundsätzlich vor zu viel Staatseinfluss auf die Wirtschaft, auch in Corona-Zeiten.
Also aus unserer Sicht müssten wir darüber sprechen, welche Bedingungen werden gestellt, wenn Unternehmen unterstützt werden, auch welche Ausstiegsperspektiven gibt es, wenn der Staat Unternehmen unterstützt und warum unterstützt der Staat am Ende die Unternehmen?
Wir sagen, der Staat sollte sich zurückhalten. Wir warnen vor einer Verstaatlichungsorgie, weil der Staat nicht der bessere Unternehmer ist.
Wie viele der anfragenden Unternehmen den Einstieg des Staates am Ende tatsächlich in Anspruch nehmen, ist noch nicht klar. Denn bei den meisten der 14 Unternehmen steht die Prüfung noch am Anfang.
Die Deutsche Bahn hat wegen Corona über Monate deutlich weniger Fahrgäste gehabt. Das ändert sich in der Urlaubszeit langsam wieder. Gleichzeitig soll die Bahn ja auch Hygienestandards garantieren. Und da kommt eine mögliche Reservierungspflicht ins Spiel, die einerseits von nicht wenigen Politikern gefordert wird, was die Bahn aber ablehnt. Dieter Nürnberger dazu.
Nach Angaben der Deutschen Bahn AG sind die Fernzüge derzeit nur zu rund einem Drittel ausgelastet, ein Durchschnittswert. Doch steigen gerade in Ferienzeiten die Passagierzahlen und wohl auch die Beschwerden über dann doch zu volle Züge, in denen Abstand halten nicht so einfach oder gar unmöglich ist. Weshalb auch von politischer Seite der Druck auf das bundeseigene Unternehmen zunimmt, eine Reservierungspflicht einzuführen. Allerdings erteilt der Konzern diesem Ansinnen weiterhin eine Absage. Für die Bahnkunden sei es wichtig, auch spontan in einen Zug steigen zu können. Bahnsprecher Steffen Rutsch spricht deshalb von einem offenen System.
Wir halten an dem offenen System fest bei der Bahn. Das ist etwas, was Bahnkunden insbesondere hier sehr, sehr wertschätzen in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Es ist ja in Nachbarländern wie Frankreich anders gestaltet beim Hochgeschwindigkeitsverkehr. Und wir wollen beispielsweise ja auch Familien weiterhin ermöglichen, zusammenzusitzen.
Aus Sicht von Oppositionspolitikern sollte es in Pandemiezeiten aber darum gehen, das Ansteckungsrisiko auch in den Zügen so weit wie möglich zu reduzieren. So fordert Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, ein Umdenken der Konzernspitze. In normalen Zeiten sei das offene Buchungssystem der Bahn natürlich richtig, aber
in Pandemiezeiten kann eine Reservierungspflicht durchaus Sinn machen, weil damit ermöglicht wird, dass Plätze auf Abstand vergeben werden. Wenn alle Leute einsteigen können, wie sie wollen, dann kann die Bahn keine Abstände gewähren innerhalb der Züge. Mit einem Reservierungssystem ist es möglich.
Auch Christian Jung, Bahnexperte der FDP-Bundestagsfraktion, plädiert für eine Reservierungspflicht, ähnlich wie bei Flugreisen. Und die Fahrgäste sollten durch die übliche Reservierungsgebühr auch nicht finanziell belastet werden, so der FDP-Politiker in der ARD.
Sowas kann man ja einfach hinbekommen, dass man einfach sagt, wer im Fernverkehr unterwegs ist, der soll sich eine Reservierung besorgen. Die kann man ja in den jetzigen Umständen sogar auch kostenlos machen, dass es da keine erhöhten Kosten für die Reisenden gibt.
Doch die Bahn hält gerade das spontane Reisen im Zug für einen großen Vorteil gegenüber dem Flugzeug. Und sie verweist auf Informationen, die schon seit Beginn der Pandemie für jeden Fahrgast einfach zugänglich seien. Bahnsprecher Steffen Rutsch.
Wir haben zur Orientierung die Auslastungsanzeige etwas angepasst. Das heißt, Sie haben bei der Auswahl des Zuges schon heute die Möglichkeit, über bahn.de oder die Bahn-App, den DB-Navigator, zu sehen, wenn ein Zug mehr als 50% bereits gebucht oder ausgelastet ist und können dann, wenn sie flexibel sind, sich auch umorientieren.
Auch das zuständige Bundesverkehrsministerium will am offenen Buchungssystem der Bahn festhalten. Auch hier wird auf die Informationsmöglichkeiten für die Fahrgäste verwiesen. Die erneute Diskussion über Sicherheit beim Zugfahren trifft die Bahn in einer ohnehin wirtschaftlich schweren Zeit. Ende Juli musste der bundeseigene Konzern ein Rekordminus von 3,7 Milliarden Euro im ersten Halbjahr verbuchen. Der Großteil davon Folgen der Corona-Pandemie.
Dieter Nürnberger berichtete. Und was noch fehlt, ist wie immer der Blick in die Kommentarspalten morgen in den Tageszeitungen. Tobias Zien hat sie zusammengestellt, Robert Oschatz trägt vor.
Russland hat einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Die Kommentatoren der Zeitungen sehen das kritisch. Nichts in der Corona-Krise ist so groß wie die Hoffnung auf einen wirksamen Impfstoff, schreibt die Süddeutsche Zeitung und führt aus: Es ist schlimm, wenn diese Hoffnung für politische Zwecke missbraucht wird. Noch viel schlimmer ist es, wenn dies ohne Rücksicht auf Sicherheit und Gesundheit der eigenen Bevölkerung geschieht. Russland hat den Impfstoff zugelassen, ohne gründlich zu untersuchen, ob das Vakzin überhaupt wirkt und welche Schäden es anrichten könnte. Das ist selbst im Angesicht einer Pandemie kein Dienst an der Menschheit, sondern grob fahrlässig. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht es ähnlich. Was hinter Putins angeblicher Zulassung steht, ist ein gigantisches Menschenexperiment. Aussagekräftige klinische Daten gibt es keine, sie sind zumindest nicht veröffentlicht. Für Putin muss es genügen, wenn er versichern kann, eine seiner Töchter habe sich den Impfstoff spritzen lassen und ihn gut vertragen. In der Zeitung Die Welt ist zu lesen: Im Rest der Welt gilt als offenes wissenschaftliches Rätsel, wie Menschen immun bleiben, die eine Infektion überstanden haben. Und nun haben die Russen sogar schon künstlichen Schutz für 2 Jahre im Angebot. Das klingt geradezu fantastisch. Allein kein Forscher im Ausland kann das alles beurteilen, denn die Russen haben bisher keine Forschungsdaten vorgelegt. Die Volksstimme aus Magdeburg notiert: Als im Oktober 1957 der erste Sputnik aus dem All piepste, war der Westen geschockt. Im Raumfahrtwettlauf lagen die Russen plötzlich ganz weit vorn. Ähnlich baff schaut die Welt nun auf Moskau. Ist den Russen mit ihrem Corona-Impfstoff tatsächlich der Durchbruch gelungen, wie Präsident Wladimir Putin persönlich verkündet hat? Dann wäre Russland der große Gewinner im globalen Wettstreit um ein Vakzin gegen die Seuche. Doch noch fehlen schlüssige Beweise. Auch die Lage in Belarus, lange Weißrussland genannt, ist weiterhin Thema auf den Meinungsseiten. Der Reutlinger Generalanzeiger kommentiert: Im Moment sieht es noch so aus, als wolle sich Präsident Lukaschenko um jeden Preis an der Macht halten. Wenn aber Demokratiebestrebungen mit Waffengewalt erstickt werden, dann darf die Europäische Union nicht tatenlos zusehen, zumal das vor ihrer eigenen Haustür passiert. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden meint: Jetzt ist die Zeit, Druck von außen auszuüben. Jetzt, da Lukaschenko angeschlagen ist. Jetzt, da das Verhältnis zu Russland schlechter ist denn je. Jetzt, da die Massen mobilisiert sind. Das war die Presseschau.
Und das war der Kollege Robert Oschatz, der vorgetragen hat. Zusammengestellt hat die Presseschau Tobias Zien. Und das war die Spätausgabe heute bei uns. Ein Hinweis noch: ab 5.05 Uhr übernimmt der Kollege Jasper Barenberg mit den Informationen am Morgen. Unter anderem dann ein Interview mit Gesundheitsminister Jens Spahn um 6:45 Uhr. Am Mikrofon war Peter Sawicki.